Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise.
Stell dir vor, du wachst auf, es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen.
Mhm.
Du greifst nach deinem Smartphone, wischst den Bildschirm frei und auf sämtlichen Kanälen blinkt dieselbe Eilmeldung. Ein bestimmter irdischer Machthaber ist völlig unerwartet verstorben.
Ja, eine Nachricht, die einschlägt wie eine Bombe.
Genau. Für die allermeisten Menschen auf diesem Planeten ist das im ersten Moment schlicht eine politische Sensation. Eine Eilmeldung, die den Nachrichtenzyklus für, naja, ein paar Wochen dominieren wird.
Richtig.
Aber für eine kleine Gruppe von Menschen, also jene, die alte prophetische und geistige Texte studieren, ist diese eine Schlagzeile etwas völlig anderes. Für sie ist es der absolute Punkt Null.
Der Startschuss.
Ja, der Startschuss. Und genau, darum soll es in unserer heutigen tiefgründigen Betrachtung gehen. Wir beleuchten heute kein schleichendes Phänomen unserer Zeit.
Mhm.
Wir blicken heute auf diesen einen hochspezifischen Moment, der laut unseren Quellen eine globale Kettenreaktion auslöst. Herzlich willkommen zu dieser Betrachtung.
Und da müssen wir direkt zu Beginn festhalten, wie wir an diese Quellen überhaupt herangehen wollen.
Ja, das ist wichtig.
Wir sitzen ja heute nicht hier, um, sag ich mal, politische Spekulationen anzuheizen. Es geht in diesen Schriften, ob wir nun auf Mystikerinnen des 20. Jahrhunderts oder auf biblische Texte schauen, absolut nicht um weltliche Parteipolitik.
Nein, überhaupt nicht.
Oder um das Rätselraten um bestimmte Namen. Das wäre eine rein menschliche, sehr, sehr oberflächliche Lesart. Unsere Aufgabe heute ist es, die Aussagen dieser Texte wirklich unparteiisch zu durchdringen.
Richtig. Wir wollen verstehen, warum diese Quellen so vehement behaupten, dass der Wegfall einer einzigen Figur eine solche, ja, geistige und physische Lawine auslöst.
Genau. Und vor allem, welche tiefer liegende Mechanik eigentlich dahinter steckt.
Und genau da, da möchte ich einhaken. Um überhaupt zu begreifen, warum ein solches Ereignis eine Lawine auslösen soll, müssen wir uns ansehen, welche Rolle diese Figur laut den Texten im Hier und Jetzt überhaupt spielt.
Mhm.
Wenn wir uns die Schriften der Mystikerin Bertha Dudde ansehen, auf die wir uns ja heute intensiv konzentrieren,
ja,
dann taucht dort immer wieder der Begriff des letzten Puffers auf.
Was genau ist damit gemeint?
Also in Duddes Texten wird die aktuelle Weltlage als ein extrem fragiler Zustand beschrieben.
Okay. Dieser spezifische Machthaber fungiert laut ihren Kundgaben nicht einfach als Politiker, sondern als eine Art letzter Rückhalt in der Welt.
Ein Rückhalt, verstehe.
Ja. Solange diese Person lebt und agiert, herrscht noch ein gewisser Friede. Es ist die Zeit der Diplomatie. Die Zeit der Verhandlungen, die Zeit der Worte.
Mhm.
Sein Hinscheiden markiert in dieser Weltsicht das endgültige, abrupte Ende dieser diplomatischen Phase. Es ist der Moment, in dem die Reden verstummen.
Warte mal, lass uns das mal kurz kritisch hinterfragen.
Gerne.
Das klingt im ersten Moment extrem fatalistisch. Sollen wir laut diesen Texten also ernsthaft annehmen, dass der gesamte Weltfrieden wirklich nur an der Biologie oder dem Schicksal einer einzigen Person hängt?
Ja, das wirkt erstmal so.
Das wirkt doch fast schon naiv, oder? Wenn man bedenkt, wie unfassbar komplex geopolitische Verstrickungen heute sind. Wie argumentieren die Quellen das?
Das ist der entscheidende Punkt, an dem wir diese politische Brille wirklich abnehmen müssen. Um die Texte zu verstehen, müssen wir sehen, dass Duda und andere Quellen hier nicht geopolitisch argumentieren.
Sondern?
Sondern mit einem geistigen Gesetz. Sie sagen nicht, dieser Mann hat so gute Verträge ausgehandelt, dass ohne ihn alles zusammenbricht.
Ah, okay.
Nein, seine reine Existenz auf dieser Position fungiert als ein geistiger Schutzschirm.
Das bedeutet, wenn dieser letzte irdische Rückhalt fällt, greift ein übergeordnetes Prinzip.
Ein übergeordnetes Prinzip.
Genau.
Die dunklen, zerstörerischen Kräfte, die auf dieser Erde laut diesen Schriften existieren, werden dann nicht länger künstlich zurückgehalten. Sie bekommen schlagartig freie Bahn.
Konzeptionell durchdenke, ist dieser Machthaber also gar nicht der eigentliche Akteur.
Richtig.
Er ist eigentlich nur die Staumauer eines riesigen Damms.
Ein sehr treffendes Bild, ja.
Und wenn dieser Damm bricht, dann ist es ja nicht das Material der Mauer selbst, das die Zerstörung ins Tal bringt. Es sind die gigantischen, dahinter über Jahre aufgestauten Fluten des Chaos, die nun...
Die nun einfach ungehindert einbrechen können, ja?
Genau. Weil der Widerstand weg ist.
Das ist ein hervorragendes Bild für diese Mechanik, die hier beschrieben wird. Das aufgestaute Chaos bricht sich unweigerlich Bahn.
Aber das führt mich zu einer ziemlich düsteren Schlussfolgerung, was unsere Gegenwart angeht.
Inwiefern?
Naja, wenn du dir heute die Nachrichten anschaust, Politiker sprechen von neuen Friedensabkommen, von Verträgen. Mhm. Bedeutet das aus Sicht dieser Prophezeiung dann im Umkehrschluss, dass dieser Friede, den wir aktuell in weiten Teilen der Welt noch erleben,
dass der eigentlich nur eine Illusion ist?
Ja, dass er künstlich aufrechterhalten wird?
Laut Dudde und den parallelen Texten ein klares Ja.
Wow.
Der Friede, den die Welt gerade noch genießt, ist kein wahrer innerer Friede der menschlichen Herzen. Er ist ein rein strategisches Konstrukt.
Ein Aufschub quasi?
Genau, ein Aufschub, der eben durch diesen Puffer noch aufrechterhalten wird. Und um die volle theologische und geistige Wucht dieses kommenden Dammbruchs zu begreifen, kommen wir nicht umhin, wirklich in die Originaltexte zu gehen.
Das stimme ich dir zu.
Wir müssen uns speziell der Kundgabe 4493 von Bertha Dudde zuwenden. Denn diese Worte fassen das Prinzip kompromisslos zusammen.
Das werden wir tun. Und ich möchte dich, der uns gerade zuhört, bitten, für die nächsten Momente wirklich einmal innezuhalten. Nimm dir diese Zeit.
Mhm. Ja.
Solche Texte sind nicht dafür gemacht, sie einfach so nebenbei zu konsumieren. Ich werde diesen Originaltext nun extrem langsam und bedächtig lesen.
Nimm dir die Zeit, die es braucht.
Wir wollen der geistigen Schwere dieser Botschaft Raum geben. Also, die Kundgabe lautet: So euch Kunde zugehen wird vom Hinscheiden eines irdischen Machthabers, dann seid ihr an dem Zeitpunkt angelangt, den ihr den Anfang des Endes benennen könnet.
Mhm.
Denn alsdann wird sich die Welt verwandeln in einen Brandherd. Es wird eine Unruhe entstehen unter den Völkern, die nicht mehr zu dämpfen ist.
Ja.
Und ihr werdet wissen, dass die Zeit gekommen ist, da ich selbst eingreife.
Da ich selbst eingreife. Ein unfassbar starker Satz.
Und weiter heißt es: Dieser Tod ist das Zeichen für die Meinen, dass sie sich bereit machen sollen. Denn nun ist die Zeit der Not nahe gekommen. Doch auch die Zeit meiner Hilfe.
Ja, lass es ruhig einen Moment stehen.
Puh. Weißt du, wenn man diese Sätze auf sich wirken lässt, gerade Worte wie Brandherd oder eine Unruhe, die nicht mehr zu dämpfen ist.
Das ist massiv.
Da zieht sich in mir erst einmal alles zusammen. Wenn ich mich direkt an unseren Zuhörer wende, der erste, zutiefst menschliche Impuls auf so eine Vorhersage ist schlichtweg Angst.
Absolut verständlich.
Es ist dieses Gefühl der absoluten Ohnmacht vor einer gigantischen Katastrophe. Aber wenn wir jetzt mal analytisch auf den Text schauen.
Mhm.
Er bricht ja genau an dem Punkt, an dem es am dunkelsten wird, plötzlich auf. Er endet mit einem extrem starken, leuchtenden Gegenpol.
Genau da liegt der Schlüssel.
Lass uns diese theologische Mechanik mal entblättern. Ist dieser Text trotz seiner massiven Härte in seinem tiefsten Kern vielleicht gar keine Drohung?
Sondern
ein Weckruf, der eigentlich Trost spenden soll, weil er das Eingreifen Gottes ankündigt?
Das ist die essentielle Lesart, die wir hier anwenden müssen.
Okay.
Wenn wir bei diesem Bild der Angst stehen bleiben, dann haben wir die Prophezeiung laut der christlichen Mystik völlig missverstanden. Betrachte den Wendepunkt, den Dudde da beschreibt, und ihr werdet wissen, dass die Zeit gekommen ist, da ich selbst eingreife.
Ja. Das ist der Wendepunkt.
Hier wird eine hochinteressante spirituelle Kausalität aufgebaut. Das Göttliche greift nicht ein, obwohl die irdische Welt zusammenbricht.
Sondern weil sie es tut.
Genau, weil sie es tut. Exakt in dem Moment, in dem das Irdische komplett versagt, in dem die Diplomatie am Ende ist und die menschliche Kontrolle über das aufgestaute Chaos entgleitet. Genau dann und erst dann wird Raum für das göttliche Eingreifen geschaffen.
Das heißt also, der Zusammenbruch des menschlichen Konstrukts ist die zwingende Voraussetzung für die Hilfe.
Ganz genau. Für die Menschen, die in diesen Texten als die Meinen oder auch als Lichtträger bezeichnet werden.
Ja.
Für die ist dieser Moment des Hinscheidens also nicht das Signal zum Verzweifeln. Es ist das Zeichen, auf das sie spirituell vorbereitet wurden.
Verstehe.
Die Texte sagen ganz klar, ja, es ist die Ankündigung der größten Not. Aber zeitgleich und wirklich untrennbar damit verwoben, ist es die Ankündigung der ultimativen Hilfe. Es ist der Moment, in dem der Mensch aus seiner Illusion der Selbstermächtigung gerissen wird.
Lass mich da noch ein bisschen tiefer bohren. Dass Dudde das Mitte des 20. Jahrhunderts so präzise formuliert hat, ist ja das eine.
Mhm.
Aber als wir für diese Betrachtung unsere Quellen zusammengetragen haben, da ist mir fast schwindelig geworden.
Weil sich die Muster so gleichen?
Ja, wie oft exakt dieses Muster in der Geschichte auftaucht. Wenn wir den Blick mal weiten und die Aufzeichnungen völlig unterschiedlicher Seher betrachten, aus unterschiedlichen Epochen.
Ja.
Diese Aussagen stehen absolut nicht isoliert im Raum. Warum fügen sich diese Puzzleteile über Jahrhunderte hinweg zu so einem erschreckend kohärenten Bild zusammen?
Weil wir es hier mit einem faszinierenden Phänomen zu tun haben, das man als prophetischen Chor bezeichnen könnte.
Prophetischer Chor, das ist ein schöner Begriff.
Die Seher sprechen aus ihrem jeweiligen historischen Kontext heraus, aber sie beschreiben im Kern denselben spirituellen Mechanismus.
Hast du ein Beispiel?
Nehmen wir Alois Irrmeier, den wohlbekanntesten bayerischen Seher der Nachkriegszeit.
Oh ja, Irrmeier.
Er erlebte das Trauma des Zweiten Weltkriegs, half als Brunnenbauer beim Wiederaufbau. Und doch sah er für die Zukunft keinen schleichenden Verfall.
Sondern
einen hochspezifischen Auslöser. Er sagte wörtlich, wenn der Dritte ermordet wird, dann geht es los. Zwei haben sie schon umgebracht, der Dritte ist ein Großer.
Okay.
Er sah also genau dieses Prinzip. Der Fall eines Großen ist der unmittelbare Zündfunk.
Und dieses Muster, das finden wir ja auch noch weiter zurück in der Vergangenheit, zum Beispiel beim Mühlhirsel.
Richtig.
Dem legendären Waldpropheten so aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert.
Ja, genau. Der Mühlhirsel lebte in einer Zeit des aufkommenden Umbruchs der Monarchien. Und in seinen sehr derben, bäuerlichen Worten beschrieb eine fast identische Abfolge.
Er sprach von einem Bankerabräumer, oder?
Ja, er sagte, dass zuerst einer stirbt, eine hochgestellte Persönlichkeit, und dass darauf unweigerlich der große Bankerabräumer folgt.
Also ein radikaler Umbruch?
Das war sein Begriff für einen radikalen, alles umwälzenden Krieg, der alle bisherigen gesellschaftlichen Sicherheiten förmlich vom Tisch fegt.
Wahnsinn. Aber lass mich hier mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Immer gerne.
Wenn wir Dudde, Irrmeier und den Mühlhirsel nehmen, könnten wir nicht einfach argumentieren, dass das eine universelle, tief verwurzelte menschliche Urangst ist?
Dass wir einfach Angst vor dem Chaos haben?
Ja, die Angst vor dem Fall der Autorität, nachdem dann das Chaos ausbricht. Müssen wir dem wirklich eine tiefere geistige Wahrheit beimessen?
Das ist eine sehr wichtige, kritische Frage. Und um sie zu beantworten, müssen wir uns ansehen, wie tief dieses Prinzip wirklich verankert ist.
Okay.
Wir finden diese Struktur nämlich schon in der antiken biblischen Prophetie.
Wo genau?
Schauen wir in den 1. Thessalonicher Brief, in das 5. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt diese Zeilen während der sogenannten Pax Romana.
Also einer Zeit des Friedens?
Einer Zeit des scheinbar grenzenlosen römischen Friedens. Und genau in diese Illusion hinein warnt er, wenn sie sagen werden, es ist Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen.
Wow, das ist stark.
Es geht also nicht primär um die Angst vor dem Fall einer Autorität. Es geht um die Entlarvung der menschlichen Hybris.
Mhm.
Die Menschen wähnen sich in scheinbarer Stabilität, verlassen sich blind auf Verträge und aus heiterem Himmel bricht die Realität herein.
Das ist wirklich interessant, weil wir das ja exakt so heute in den Zeitungen lesen.
Jeden Tag.
Ständig lesen wir von Sicherheitsabkommen und Friedensgipfeln. Wenn ich Paulus hier folge, müsste ich diese Schlagzeilen also nicht als Beruhigung, sondern fast schon als Alarmsignal betrachten.
Aus der Perspektive dieser Schriften absolut.
Mhm.
Und wenn wir uns nun fragen, warum dieses schmerzhafte Erwachen sein muss, liefert uns der österreichische Mystiker Gottfried Meyerhofer im 19. Jahrhundert die philosophische Grundlage dafür.
Was sagt Meyerhofer?
Meyerhofer argumentiert, dass die Menschheit über Jahrtausende hinweg Institutionen, Regierungen und weltliche Führungsfiguren zu ihren Säulen der Gesellschaft gemacht hat.
Okay, also wir haben uns darauf verlassen.
Wir haben das Göttliche durch das Institutionelle ersetzt. Und seine These ist, all diese scheinbar unerschütterlichen Säulen müssen umgestoßen werden, damit der Mensch in seiner totalen Verblendung endlich begreift, dass kein Sterblicher diese Welt jemals retten kann.
Puh, das ist eine harte Pille.
Sehr hart, ja.
Wenn ich all diese Stränge jetzt mal zusammenziehe, von Paulus über den Mühlhirsel bis hin zu Dudde und Meyerhofer, dann schält sich für mich eine Kernerkenntnis heraus.
Welche?
Es geht bei diesem prophetischen Punkt Null gar nicht um die persönliche Tragödie eines einzelnen Staatsmannes.
Nein, überhaupt nicht.
Wir dürfen uns gar nicht an der Person aufhängen. Es geht um das kollektive Zerbrechen unserer menschlichen Überheblichkeit.
Genau so ist es.
Durch diesen plötzlichen Wegfall werden wir gezwungen hinzusehen. Wir müssen erkennen, dass unsere irdischen Säulen, denen wir unsere gesamte Existenz anvertraut haben, dass die völlig hohl sind.
Nach dem Verständnis dieser Quellen ist das die bittere, aber zutiefst notwendige Erkenntnis. Es ist eine schmerzhafte Entwöhnung der Menschheit von der Illusion der Welt.
Wenn das so ist, dann stellt sich für unseren Zuhörer, der ja ganz normal in seinem Alltag steht und täglich von Nachrichten überflutet wird, eine drängende, sehr praktische Frage.
Ja.
Wie werde ich diesen spezifischen Moment in der Realität erkennen?
Das ist die entscheidende Frage.
Es sterben schließlich immer wieder einflussreiche Menschen oder Prominente. Wenn morgen die nächste Eilmeldung hereinbricht, woran erkenne ich, dass genau dieser geistige Startschuss gefallen ist?
Es fällt bei der Analyse all dieser Texte auf, dass die bezüglich der genauen Identität der Person sehr vage bleiben. Es wird kein Pass gezeigt, um es mal so zu sagen.
Also wir wissen nicht, wer es ist.
Ist es ein westlicher Präsident, ein religiöses Oberhaupt, ein Strippenzieher im Hintergrund? Die geistigen Quellen halten diese Details bewusst im Verborgenen.
Warum tun sie das?
Sie erklären es damit, dass der freie Wille der Menschen nicht durch absolute Vorherwissenheit blockiert werden darf. Und es soll keine frühzeitige Panik geschürt werden.
Verstehe.
Das entscheidende Merkmal ist also nicht der Name des Verstorbenen. Das unverkennbare Merkmal ist die globale Schockwelle, die unmittelbar darauf folgt.
Aber wie unterscheidet sich diese Schockwelle von der normalen Trauer oder der kurzzeitigen Unruhe nach einem Attentat?
Der Unterschied liegt im Ende des Vielleicht.
Im Ende des Vielleicht?
Ja. Bei einem normalen Weltereignis, selbst bei einem dramatischen, gibt es danach immer ein Vielleicht.
Vielleicht fangen sich die Weltbörsen nach ein paar Tagen wieder. Vielleicht setzt sich der Vizepräsident an den Verhandlungstisch und beruhigt die Lage.
Ah, okay. Bei dem Ereignis, von dem diese Quellen sprechen, gibt es das nicht mehr. Die Verwerfungen werden so gewaltig, so abrupt und so allumfassend sein, dass die weltweite Diplomatie förmlich einfriert.
Eine Unruhe, die nicht mehr zu dämpfen ist.
Wie du das es beschrieb, ja. Das kollektive Gefühl wird sich anfühlen wie ein Aufatmen der dunklen Kräfte und ein völliges Erstarren der Welt.
Das heißt, man muss gar nicht nach dem richtigen Namen suchen. Man wird es an der Qualität der weltweiten Verzweiflung spüren.
Ganz genau.
Aber was bedeutet es dann für die innerlich Vorbereiteten? Duda nannte sie vorhin die Meinen oder auch die Lichtträger. Was ist deren Aufgabe in diesem Moment?
Aus Sicht der Prophezeiungen haben diese Menschen die Aufgabe, genau nicht in dieses kollektive Erstarren einzustimmen.
Mhm.
Wenn die Nachrichten hereinbrechen, wird ihr Verstand natürlich die Fakten sehen.
Mhm.
Aber ihr Inneres wird bestätigen, das ist der Plan. Wir sind exakt im Zeitplan.
Sie fallen also nicht aus allen Wolken?
Nein. Ein Lichtträger zu sein, bedeutet in diesem Kontext nicht, magische Fähigkeiten zu besitzen. Es bedeutet, die innere geistige Ruhe zu bewahren, wenn im Außen dieser Brandherd entsteht.
Ja.
Für sie ist diese Eilmeldung der klare Aufruf, aus der Deckung zu kommen. Trost zu spenden und mutig Zeugnis davon abzulegen, dass nach dem Fall des Irdischen das Eingreifen Gottes folgt.
Ein unfassbar tiefes Bild. Inmitten des Brandherdes nicht in Panik zu verfallen, sondern in ein tiefes Vertrauen zu gehen.
Genau das ist die Mission.
Ich möchte mich an dieser Stelle zum Ende unserer Betrachtung wieder direkt an dich wenden, unseren Zuhörer. Wir haben heute Texte bewegt, die eine enorme Schwere haben. Aber lass uns die Kernbotschaft festhalten. Dieser Vorbote, das Hinscheiden dieses einen Machthabers, wird laut diesen Quellen ein extrem ernstes, weltveränderndes Zeichen sein.
Ja.
Doch genau in der Tatsache, dass uns dieses Zeichen durch diese Schriften im Vorfeld offenbart wird, liegt eigentlich eine enorme Gnade.
Absolut.
Dieses prophetische Wissen ist wie ein Anker. Es nimmt uns die lähmende Ungewissheit in jenem Moment, in dem die Welt im Chaos versinkt.
Es gibt uns Halt.
Wer diesen geistigen Fahrplan kennt, muss die Angst der Massen nicht teilen. Er weiß, dass auf das Ende der menschlichen Machbarkeitsillusion der Beginn der göttlichen Hilfe folgt.
Und genau dieses Wissen ist es, das in der Krise handlungsfähig hält und den Blick nach oben richtet, nicht nach unten.
Und deshalb möchte ich dich mit einem letzten, weiterführenden Gedanken hinterlassen. einem Gedanken, der direkt auf Gottfried Meyerhofers Erkenntnis aufbaut. Wenn es ein unumstößlicher Teil dieses prophetischen Fahrplans ist, dass diese scheinbar so massiven, unerschütterlichen gesellschaftlichen Säulen und irdischen Führungsfiguren einstürzen müssen,
ja,
um uns unsere Ohnmacht zu zeigen, müssen wir uns dann nicht heute in unserem ganz normalen Alltag eine ehrliche Frage stellen?
Welche Frage?
Wie viel unserer emotionalen, unserer mentalen und unserer spirituellen Energie investieren wir eigentlich jeden einzelnen Tag in die politischen Debatten dieser Welt?
Oh ja.
Wir regen uns über die Nachrichten auf, wir streiten, wir setzen unsere innigsten Hoffnungen auf bestimmte Regierungen, Verträge oder Führer.
Mhm.
Aber wenn uns diese Schriften so glasklar sagen, dass all diese menschlichen Säulen ohnehin fallen werden, ist unsere wahre Aufgabe dann nicht eine völlig andere?
Ein sehr guter Punkt.
Vielleicht sollten wir genau jetzt aufhören, diese bröckelnden Konstrukte krampfhaft in unseren Köpfen stützen zu wollen. Vielleicht ist genau jetzt, in der Zeit der relativen Ruhe, der Moment gekommen, um zu lernen, wie wir spirituell auf unseren eigenen Beinen stehen und unsere Verbindung zum Göttlichen festigen.
Mhm. Ja.
Denn nur so werden wir nicht mit diesen Säulen fallen, wenn sie endgültig nachgeben.
Ein ganz essentieller Gedanke, den wir da mitnehmen müssen?
Eine Frage, die wir tief in uns bewegen sollten. Wir verabschieden uns für heute von dir. Wir hoffen, dass diese Betrachtung der Quellen dir nicht ein Gefühl der Furcht, sondern eine tiefe Klarheit und ein besinnliches Fundament gegeben hat.
Ja.
Bleib wachsam in diesen Zeiten, betrachte die Welt mit wachen Augen und vor allem bleib im Gebet. Bis zum nächsten Mal.